Die Speisung der 5000 nach dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Deine 5 Brote und 2 Fische genügen. Ich möchte euch erstmal so zur Einleitung die Geschichte erzählen. Die befindet sich ja in allen 4 Evangelien. Es gibt nicht viele Bibeltexte, die sich in allen 4 Evangelien befinden. Oft gibt es die meisten bei den Synoptikern, bei Lukas, bei Markus und Matthäus. Da sind oft ähnliche Geschichten und Johannes ist da oft ein bisschen anders. Und ich möchte mich heute auch auf den Text nach Johannes konzentrieren. Die Geschichte von den Speisungen der 5000 ist folgende. Jesus hat große Wunder getan und er möchte sich jetzt mit seinen Jüngern zurückziehen. Er geht ins Gebirge, er geht zu dem See Genezareth und möchte eigentlich Zeit mit Gott verbringen. Seine Jünger lernen, selbst die Ruhe bei Gott suchen. Und die Leute ziehen ihm einfach nach. Die haben die Wunder gesehen und denken sich, boah, da gibt es bestimmt noch mehr. Und Jesus ist auch derjenige, der da ist und der ihnen dient. Und dann kommt die Situation, es wird Abend und es ist nichts zu essen da. Sie sind wirklich in einer unwegsamen Gegend. Da gibt es keine Städte. Die Leute haben nichts mitgebracht. Die sind spontan Jesus nachgefolgt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diesen 5000 Menschen Essen geben? Und dann fängt es im Grunde schon an, die Geschichte sich so ein bisschen zu wandeln, ob man jetzt die Synoptiker liest oder ob man Johannes liest. Denn zum Beispiel bei Matthäus, wenn man das Matthäus später nochmal nachlesen will, ich konzentriere mich heute, wie gesagt, auf Johannes, aber Matthäus, Kapitel 14, die Verse 13 bis 21, das wäre die Stelle nach Matthäus und die ist bei Lukas und Markus im Grunde ganz ähnlich. Da fragen dann nämlich die Jünger, die kommen zu Jesus und fragen ihn, wo sollen wir essen für diese Menschen herbekommen. Und bei Johannes ist es im Grunde umgekehrt. Bei Johannes fragt Jesus seine Jünger, was sollen wir ihnen zu essen geben? Ich habe mal hier den Bibeltext, dann können wir da mal reinschauen. Ja. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Paschana, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Das ist hier bei Johannes eben ein bisschen anders, die Stelle. Johannes schreibt hier in Vers 5, Jesus prüft seine Jünger, indem er sie fragt, wo können wir Brot für diese Menschen kaufen? Und Johannes gibt dann auch gleich in Vers 6 im Grunde die Antwort. Jesus wusste im Grunde Bescheid. Jesus wusste, was er tun wollte. Aber es ging darum, die Jünger auf die Probe zu stellen. Und wenn man das erstmal so betrachtet, im ersten Moment, beim ersten Lesen jetzt gleich die Antworten von den Jüngern, muss man sagen, ja, schade, Probe nicht geschafft. Es ist auf den Leim gegangen, wenn man das so sagen kann. Lass uns mal weiterlesen. Philippus antwortete ihnen, für 200 Denare Brot reichen nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. Wenn wir jetzt mal die Antworten der Jünger uns anschauen, dann sind die Antworten von Philippus, wir können es nicht. Keine Chance. Und die Antwort von Andreas ist komplett resigniert. Was ist das schon? Was sind hier die 5 Brote und 2 Fische, die dieser Junge anschleppt? Was ist das schon? Da können wir auch nichts mitmachen. Wenn wir nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Philippus sagt, wir brauchen 200 Denare dafür, dass jeder nur ein bisschen bekommt. Ein Denar, das war ungefähr damals so ein Tageslohn eines Arbeiters. 200 Denare, also 200 Tageslöhne. Wenn wir das einfach mal ansetzen im Vergleich zu heute mit 100 Euro, ein Tageslohn, dann wären wir bei 20.000 Euro. Ich weiß nicht, wer von euch 20.000 Euro mitnimmt, wenn er in die Berge geht zum Wandern. Ich meistens nicht. Wenn jemand heute 20.000 Euro dabei hat, ihr wisst, wo die Körbe stehen, ne? Also sehr gerne, aber sagen wir einfach mal, es ist menschlich gesehen unmöglich. Wer hat 20.000 Dinare dabei, 200 Dinare oder 20.000 Euro? Das funktioniert nicht. Das ist menschliche Logik hier, die Philippus komplett sinnvoll anwendet. Er rechnet das quasi aus und ist, und dann würde jeder auch nur ein bisschen bekommen. Andreas, andererseits, der sagt, hier ist ein Knabe, hier ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Ich gehe nochmal auf die erste Folie zurück, da habe ich ein Bild für euch, wo ihr mal sehen könnt, was das so ungefähr ist. So ein Brot in der Zeit könnt ihr euch so vorstellen als so ein kleines Fladenbrot. Wurden eben auf heißen Steinen gebacken und das sind im Grunde, ja, also es wäre schon viel, wenn es so eine Art Döner Brötchen ist. Also es ist eigentlich ist es wirklich relativ wenig. Und ein Fisch damals war so die günstigste Beikost, die man kriegen konnte. Die lebten ja am See, die haben gefischt, also geräucherten Fisch, das ist so, ja, das, das einfachste Beiessen, was man eben so haben konnte. Und auch in dem Text heißt es ein Gerstenbrote. In der Antike ist Gerste so ungefähr eigentlich das, das kriegen normalerweise die Sklaven und die Tiere. Oder eben die ganz armen Leute. Das heißt, es ist auch jetzt nicht irgendwie das ganz besondere Essen. Und im Grunde sind diese 5 Brote und 2 Fische, das ist wahrscheinlich so die Tagesfraktion, die der Junge mitbekommen hat. Seine Mutter hat ihm dann quasi auf dem Weg was zu essen mitgegeben, er ist versorgt worden, aber im Grunde reicht das nur für die eine Person selbst. Also es ist nicht irgendwie, dass man da noch was von übrig hätte. Und genau. Und Andreas sagt eben, ja, was ist das schon für so viele? Er schaut im Grunde auf die Umstände. Wie oft kennen wir das im Grunde auch, dass wir uns von den Umständen entmutigen lassen, dass wir die Größe der Umstände sehen und im Grunde denken, ja, was sollen wir schon machen gegen Corona? Was können wir schon machen, ausrichten gegen Klimawandel? Was sind unsere Möglichkeiten als Christen in einer gefallenen Welt, in einer Welt, wo viele Menschen im Grunde ungläubig sind? Die Umstände sind so groß. Was können wir eigentlich tun? Und das ist oft so die Strategie des Feindes, uns in diese Haltung der Resignation zu bringen. Dass wir denken, okay, wir können es eben nicht. Oder dann auch die Anklage, die damit da reinkommt. Was kannst du eigentlich für Jesus machen? Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Du bist immer noch in den Sünden gefangen. Wer bist du, dass du hier oben heute denkst, du kannst dich hier hinstellen und predigen? Diese Anklage, dieses Gefühl, okay, ist im Grunde, dass es nicht reicht, mehr auf die Umstände zu sehen, als auf das, was, ja, was Gott machen kann. Den Gegensatz dazu finde ich auch sehr spannend, das ist der Glauben des Kindes. Es gibt ja die Stelle, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet und glaubt wie die Kinder. Und dieser Junge, ich stelle mir das so vor, der kommt an und hört, es gibt ein Problem, es gibt zu wenig Essen. Und er kommt ganz stolz mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Hier, Jesus, hier, ich hab was. Ne? Kann jeder was abkriegen. Es ist ungefähr so, meine Tochter Johanna, die kann das auch, das ist genau das Alter vielleicht. Dann hört sie, es gibt viele arme Kinder in der Welt und die hungern. Und dann gibt sie ihr 50-Cent-Stück und sagt, hier Papa, das kannst du spenden, das ist, um die Situation zu verbessern. Und das ist ein toller Glaube, es ist dieser kindliche Glaube, das ist ein guter Glaube, den wir als Erwachsenen auch bitte nicht kaputt machen sollten, weil es wirklich eigentlich das ist, wo wir wieder hinkommen sollten. Wirklich zu vertrauen auf das, was Gott eben machen kann und nicht auf das, was wir menschlich machen können. Also jetzt kann man sagen, ne, Philippus, Andreas hier, ja, ziemlich versagt. Ne? Ich finde, man kann das aber auch von der anderen Seite betrachten, dass man im Grunde mal fragt, vielleicht ist das genau das, was Jesus ihnen da zeigen wollte. Dass sie erkennen, es geht nicht darum, was du mit deinem Verstand da machen kannst, mit deinen 200 Denaren, die du eben nicht hast oder auch die nicht da sind. Oder Andreas, der resigniert und sagt, ich kann es nicht aus meiner eigenen Kraft. Die Umstände sind viel zu groß. Und das macht Jesus ganz oft, dass er uns dahin führt, dass wir wissen und spüren, ich kann es nicht aus mir heraus. Ich schaffe es nicht. Und trotzdem will er, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir im Grunde sagen, ja, aber ich bringe meine 5 Brote und 2 Fische. Das, was ich habe, das bringe ich. Und wir haben letzten Endes immer nur unsere 5 Brote und 2 Fische zu geben. Und das Wunder, das ist unsere, quasi unsere Tagesration. Das, was wir an diesem Tag empfangen haben, wenn wir uns in die Beziehung mit Gott stellen, dann können wir das geben, was wir eben haben, diese 5 Brote und 2 Fische. Und die frohe Botschaft dieses Wunders ist wirklich, mehr braucht Gott gar nicht, mehr verlangt Gott auch gar nicht von uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt aus den 5 Broten und 2 Fischen selbst 5000 Leute speisen müssen. Das Wunder kommt von Gott und wir stellen nur das zur Verfügung, was wir haben. Denn Gott kennt uns. Er kennt unsere Begrenztheit. Er kennt unsere Grenzen. Er kennt unser Scheitern. Er kennt unsere Fehler, unsere Zweifel, unsere Zerbrochenheit. Und er hat sich dennoch entschieden, und das finde ich immer ganz, ganz beeindruckend, er hat sich dennoch entschieden, ganze Sache mit uns zu machen. Von Anfang an, von der Schöpfungsgeschichte an. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, ihm gleich. Er hat gesagt, beim Sündenfall hat er im Grunde seinen Masterplan schon bereit gehabt, zu sagen, ja, ich werde kommen, ich werde die Menschen wieder retten. Er hat im Grunde gesagt, ich gehe mit diesen Menschen all in, das heißt, ich mache komplette Sache mit ihnen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den der Feind nie verstanden hat, zu sagen, dass Gott eben sich so sehr eins gemacht hat mit den Menschen, dass sein Plan im Grunde ist, ich will dieses Projekt, quasi diese Welt mit den Menschen gemeinsam machen. Er hat sogar seine eigene Vollmacht beschränkt, im Grunde, und das sehen wir auch in diesem Wunder, seine eigene Vollmacht beschränkt, um mit uns gemeinsam Dinge zu tun. Er hätte hier ganz locker wahrscheinlich sagen können, 5000 Brote vom Himmel zu zaubern, aber so wirkt Jesus nicht, so hat er nicht gewirkt, das ist auch nicht Gottes Art, sondern er macht gemeinsame Sachen mit den Menschen. Und das passt zu diesem Wunder, das passt eigentlich im Grunde auch zu allen anderen Wundern, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Er nimmt das, was die Menschen geben können, die 5 Brote und die 2 Fische, und daraus macht er das Wunder. Die Hochzeit zu Kanaan zum Beispiel, er machte Wasser zu Wein, hatten wir heute auch gesungen, ne? Im Grunde die Parallelstelle, die wir hatten, Brot wird vermehrt, Wasser wird zu Wein gemacht. Da ist es so, dass die Diener trotzdem die Wasserkrüge füllen mussten. Und trotzdem ihren Glauben investieren mussten, indem sie gehen, das Wasser, die Krüge mit Wasser füllen und dann eben aus diesem Wasser Wein gemacht wird. Was ich bei diesem Wunder eben auch sehr schön finde, ist im Grunde, da wird auch das Kraftverhältnis wird deutlich. Das Kräfteverhältnis zwischen dem, was wir tun und zwischen dem, was Gott tut, wird hier sehr deutlich. Wir geben unseren einen Teil. Und Jesus gibt, oder Gott, ja, und Jesus und Gott geben die 5000 dazu. Oder wenn man jetzt noch denkt, dass da noch Frauen und Kinder dabei sind, dann auch die 20.000 dazu. Im Grunde, das Kräfteverhältnis ist sehr eindeutig. Das Wunder kommt von Gott. Aber wir haben unsere 5 Brote und 2 Fische, die wir eben auch investieren sollen und wo Gott uns im Grunde auch zu aufruft, die zu investieren. Und es ist eben wichtig, dass wir Gott diese 5 Brote und 2 Fische auf die Art und Weise zur Verfügung stellen, wie er uns darum bittet. Das ist für jeden Menschen im Grunde unterschiedlich. Zu sagen, jeder auf seine Art und Weise, jeder auf die Art, wie eben wie Gott uns ja, geschaffen hat auch, welche Talente er uns gegeben hat, welche Berufung er uns gegeben hat. Das wäre im Grunde jetzt auch so der zweite Teil meiner Predigt. Ihr kennt die Geschichte, die ist dann relativ gleich auch in den verschiedenen Evangelien. Jesus dankte Gott, teilte aus und die Jünger teilten eben dann eben auch weiter aus. Das Wunder kommt von Gott, er geht in die Beziehung mit Gott, betet, segnet das Essen, teilt es aus und als sie dann gegessen hatten, ist sogar noch so viel übrig, dass im Grunde nochmal 12 Körbe damit gefüllt werden können. Und wenn ihr nochmal an das Bild vom Anfang denkt, da war ein Korb, da sah man im Grunde die 5 Brote und die 2 Fische und jetzt sind es 12 Körbe. Also auch da hat also nochmal ein Wunder, was im Grunde ja auch Überfluss dann eben bedeutet hat für die Menschen. Also der zweite Teil geht im Grunde darum, ja, die vielfältigen Möglichkeiten, die 5 Brote und 2 Fische zu bringen. Ich glaube, jeder hat seine ganz eigene Art, seine 5 Brote und 2 Fische zu bringen und auch eine ganz eigene Berufung dafür. Wir haben die letzten Wochen sehr viel von Evangelisation gehört und das ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, aber es ist eben nicht der einzige, es ist ein Bestandteil, der wichtig ist. Und es gibt noch viele, ganz, ganz viele andere Arten. Und die können ganz simpel sein. Wenn du Eltern bist und dich in deine Kinder investierst, dann gibst du deine 5 Brote und 2 Fische. Wenn du in der Gemeinde Menschen begrüßt, gastfreundlich bist, dann ist das dein Teil, wo Gott dich hingestellt hat. Wenn du freundlich zu Menschen bist, wenn du ganz viele Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat, dich zu investieren und das einfach weiterzugeben. Und in der Bibel spricht dann oft vom fünffältigen Dienst, eben auch was jetzt speziell die Aufgaben in der Gemeinde angeht. Und ich lese mal hier die Stelle Epheser 4, Verse 11 bis 13. Ich glaube, ich habe 14 hinterher noch dazugestellt. Genau. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Also ihr seht hier verschiedene Aufgaben. Propheten, Apostel, Prediger, Hirten und Lehrer. Und wichtig ist dabei wirklich, dass jeder von euch, jeder Mensch, im Grunde jeder, der in der Gemeinde ist, seinen richtigen Platz findet. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier Prophet oder Apostel zu sein, schwierig, wird nicht funktionieren. Auch Prediger, nicht wirklich. Und dann, das ist dann wirklich Hirte und Lehrer, das ist das, wo ich mich investieren kann, wo meine 5 Brote und 2 Fische sind. Und das ist wichtig, dass man wirklich weiß und spürt, was ist das, was Gott einem gegeben hat und wo kann man sich eben investieren. Und dann Vers 14 habe ich hier noch handschriftlich für mich ergänzt, weil das ist die Folge von dem, wenn wir uns richtig investieren, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit entstellen. Wenn wir daran wachsen, im Grunde unseren Platz zu finden, den fünffältigen Dienst zu haben, dann werden wir Sicherheit im Glauben bekommen, dann werden wir stark, dann werden wir unsere Position einfach einnehmen können. Genau, das ist eben nicht nur auf die Gemeinde gezogen. Gott will jeden von uns dahin bringen, genau in die Position bringen, die er für uns hat, die er für uns geplant hat. auf Christdeutsch könnte man sagen, in unsere Berufung führen. Das ist ein sehr großes Wort, in unsere Berufung führen. Aber ich werde das gleich so ein bisschen runterbrechen. Das sind im Grunde kleine Schritte, dahin zu kommen, wo Gott einen haben will. Und lass dich also nicht verbiegen zu etwas, was du selbst nicht bist, was Gott nicht in dich hineingelegt hat. Sei du selbst und finde deinen Platz. Auch in der Gemeinde, im Leben, in der Situation, wo du gerade stehst, den Platz, den Gott für dich hat. Und für Jesus ist jeder wichtig, jeder zählt. Es gibt nicht diejenigen, die unwichtig sind, die unwürdig sind. Wir sind alle Teil seines Leibes, alle Teil in seinem großen Plan. Und wenn etwas fehlt, auch in der Gemeinde, dann fehlt es im Grunde allen. Es gibt diese Stelle, ich werde jetzt nicht komplett lesen, es ist im Grunde, wenn ihr es zu Hause nochmal nachlesen wollt, es gibt diese Stelle in 1. Korinther, ziemlich bekannt, 1. Korinther 12, wo es darum geht, um den Leib und dann muss ich gerade gucken. Genau, zur Vertiefung nochmal zu schauen, den Leib, ein Leib und viele Glieder. Und wir haben alle unsere Positionen. Wichtig ist, das Haupt der Gemeinde ist Jesus. Das ist das, was entscheidend wichtig ist. Und wir sind quasi Glieder in diesem Leib. Das heißt, wenn jemand als Ohr bestimmt ist und sagt, ich möchte aber lieber Auge sein, und man sich vorstellt, das Ohr wäre ein Auge, dann würde das im Grunde letzten Endes überhaupt nicht funktionieren. Für niemanden. Und dementsprechend das nochmal für euch vielleicht zur Vertiefung. 1. Korinther 12, 12 bis 32. Ein Leib, viele Glieder und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist auch nochmal die Stelle, wo es auch nochmal um den fünffältigen Dienst geht, ähnlich wie in Epheser. Ja, wie geht das? Wie können wir im Grunde unsere Position finden, unsere Stelle, wo Jesus uns hinstellt? Und ich glaube, da ist ganz entscheidend die persönliche Beziehung, die wir mit Gott haben. Mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und auch mit anderen Menschen. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wir sind nicht geschaffen als Einzelkämpfer sozusagen, auch in unserer Gottesbeziehung, sondern eben auch, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben, uns gegenseitig zu führen, zu inspirieren, voneinander ehrlich zu werden, Dinge auch zu teilen. Aber der ursprüngliche Plan von Gott ist, dass wir eben Gemeinschaft mit Gott haben. Freundschaft und Beziehung. Das ist das, wie Jesus sich das vorgestellt hat und Gott sich das vorgestellt hat. In der Schöpfungsgeschichte ist es dann so, dass abends, in der Kühle des Abends, Gott mit Adam im Garten Eden spazieren ging. Enge Gemeinschaft. Austausch. Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Und David hat Gott erwählt, nicht unbedingt, weil er der beste Vater war. Wenn ihr euch mal die Geschichte seiner Söhne anschaut, dann war wahrscheinlich nicht. Er war auch nicht der sexuell reinste Mensch. Er hatte seine Probleme, er hatte seine Brüche, er hatte seine großen Fehler. Aber er war jemand, der nah am Herzen Gottes war, der in dieser Beziehung lebte, der immer wieder Jesus gesucht hat, der Gott gesucht hat, der immer wieder seine Sünden bereut hat und wieder zurückgekommen ist in diese enge Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich glaube, das ist das, die erste Bestimmung, die erste Berufung von jedem Christen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und da können wir dann im Grunde auch nur effektiv unsere 5 Brote und 2 Fische einsetzen. Und auch das ist wichtig, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, dass dich dein Dienst in der Gemeinde, wo auch immer, nachhaltig und dauerhaft an dieser Beziehung mit Jesus hindert, dann frage, ob du an der richtigen Stelle bist. Ob das wirklich der Ort ist, wo Gott dich hingestellt hat, und ob du auch die richtigen Prioritäten setzt. Ob du wirklich da bist, zu sagen, Gott tut das Wunder und ich muss nur meine 5 Brote und 2 Fische bringen. Dieses Kräfteverhältnis, über das ich eben gesprochen habe, dass das noch im Lot ist. Denn das Wunder kommt letzten Endes immer von Gott. Es gibt die Stelle, ich weiß nicht, fällt mir gerade ein, Alten Testament, wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Und das ist eben dieses Wunder, was Gott tun will. Auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um Ruhe und Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. In der Bibelstelle, die wir hatten, eben hier in Johannes, ist das am Anfang in Vers 3, den hatte ich vorgelesen. Er ging in die Berge, um sich dort mit seinen Jüngern zurückzuziehen. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Und das Gleiche nochmal dann ganz am Ende der Textstelle, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Also es gibt immer wieder, ganz wichtig bei Jesus, diese Momente, wo er die Gemeinschaft mit dem Vater sucht und im Grunde nur aus der Gemeinschaft mit dem Vater auch seine Wunder tut. Jesus tat immer nur das, was er den Vater tun sah. Und wir hatten oft in letzter Zeit die Stelle in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nicht in mir bleibt, dann könnt ihr nichts tun. Das ist eben die entscheidende Stelle, zu sagen, bleibt in Gott, bleibt in Jesus und dann können eure 5 Brote und 2 Fische eben im Grunde die Wunder tun, die Jesus hier auch getan hat. Jetzt hatten wir eben bei Andreas ja diesen Moment, wo Andreas einfach komplett resigniert war, komplett entmutigt. Was ist das schon angesichts der Umstände? Und an diesem Punkt kommen wir ja auch immer wieder. Und wenn ihr, vielleicht ist es aktuell so, wenn ihr euch umschaut, wir befinden uns zurzeit mitten in einer Pandemie, Corona-Krise, vieles ist schwierig. Und manche denken vielleicht, wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese Zeit überstehen, es wird alles schlimmer. Ist das jetzt die Endzeit? Und ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob es die Endzeit ist oder wie das ist, aber dieser Versuch der Entmutigung ist einfach da. Dann ist es so, dass unsere Pastoren Ebert und Kerstin jetzt im Sabbatical sind. Manche denken vielleicht, okay, die Leitung fehlt. Was ist eigentlich Ermutigung, Resignation? Werden wir das als Gemeinde gut schaffen? Kommen wir gut durch diese Zeit? Kommen wir gut durch diese Phase durch? Es ist Sommer, viele fanden Urlaub. Das sind alles so Sachen vielleicht, wo man vielleicht gerade Entmutigung, Resignation einfach auch spürt, vielleicht hat. Und ich möchte euch ermutigen, gerade in dieser Zeit, Beziehung mit Gott zu suchen, seine Stimme zu hören, wirklich zu forschen, wo will er mich hinstellen, wo, und ihm immer wieder die 5 Brote und 2 Fische im Grunde hinzuhalten. Und zu sagen, hier bin ich. Mehr habe ich nicht. Das ist das, was ich dir geben kann. Und wenn man zurzeit die Einschränkung hat, nutzt diese Zeit einfach wirklich mit Gott in diese Beziehung zu kommen, da eben zu schauen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Martin Luther, der im Grunde die protestantische Bewegung mitgegründet hat, war, dass wir keinen Mittler zwischen Gott und uns brauchen. Dass wir im Grunde den direkten Weg haben, dass der Weg offen ist zu Gott. Damals in der katholischen Kirche waren das ganz oft die Priester, die eben sozusagen als Mittler fungierten, dass man eben, dass man über den Priester ging und man glaubte, dass der Priester der Einzige ist, der den direkten Weg zu Gott hat. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das auch in Freikirchen oft so der Fall. Wenn wir wirklich mal in unser Herz schauen, zu schauen, okay, haben wir wirklich die Beziehung zu Gott oder machen wir unseren Glauben abhängig von Menschen, sei es vom Pastor, sei es vom Prediger, sei es vom Hauskreisleiter, sei es von irgendwelchen Fernsehpredigern oder was auch immer. Ja, und das, was Gott will, ist im Grunde, dass wir tiefer gehen, dass wir im Grunde in diese persönliche Beziehung mit ihm kommen. Und ich glaube, dass es wirklich für manche an der Zeit ist, diese Schritte zu gehen in die persönliche Gottesbeziehung, Gott deinen kleinen Anteil zu geben, deine 5 Brote und 2 Fische und auch weg von Abhängigkeit, von Menschen. Ich sage das nicht, weil ich das irgendwie jetzt komplett verstanden hätte. Ganz im Gegenteil, das sind Sachen, die ich wirklich auch lernen musste und wo ich ein Stück weit auch immer noch drin bin. Es gab so eine Zeit vor 7, 8 Jahren, das ist ganz witzig, da habe ich immer wieder dieselben beiden Stellen als Prophetie oder als Zusage erhalten, die genauso in diese Richtung im Grunde gingen. Ich werde die gleich einmal kurz, auch von verschiedenen Leuten, die mich überhaupt nicht kannten, teilweise. Die eine Stelle war in Sprüche, Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Ja, gut, ich habe gelernt, mich auf meinen Verstand zu verlassen. Das ist richtig. Und immer wieder diese Stelle, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das ist im Grunde das, was wir Philippus hatten in der Bibelstelle. Philippus, der sagte, rechne, 200 Denare, so und so viel Geld, klappt nicht. Ja? Das ist die eine Stelle. Und die andere Stelle, die auch vielleicht nochmal aus der nächsten Seite. Ach. Ja. Das ist genau Jeremia, Kapitel 17, die Verse 5 und dann 7 und 8. Da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also im Grunde dieses Menschenvertrauen darauf zu bauen, dass der Mensch derjenige ist, der einen retten kann. Und dann eben in der Folge, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das ist so dieser Bereich, man ist gesegnet, wenn man eben in dieser Beziehung mit Gott steht. Dann ist man wie ein Baum, der an frischem Wasser gepflanzt ist. Parallelstelle, Psalm 1, wo es eben auch genau um diesen Baum geht, wo man stehen kann. Ja, zum Schluss der Predigt würde ich gerne nochmal auf diese Frage eingehen, wie kann ich meine 5 Brote und 2 Fische einsetzen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, das zu tun, was du bisher an Erkenntnis von Gott bekommen hast. Eine Berufung ist immer so, wenn man das Gefühl hat, man hat die Berufung, vor 10.000 Leuten zu predigen, sollte man vielleicht mal mit einer anfangen. Ganz klein. Wenn man die Berufung hat, Prophetien zu haben, übt das. Ich glaube, alle, die im Lobpreisteam, das ist vielleicht das einfachste Beispiel im Lobpreisteam, ich glaube, alle haben vorher, bevor sie im Lobpreisteam gekommen sind, vielleicht 2, 3 Jahre für sich alleine Gott zu Hause angebetet. Oder eben im kleinen Kreis, im Hauskreis angefangen. Und bis man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man dann vielleicht auf einer Bühne steht. Aber wichtig ist eben das zu tun, was du bisher von Erkenntnis von Gott hast, im Kleinen auch durchaus anzufangen, aber anzufangen und das, was Bestand hat, vor dem Wort Gottes eben zu schauen, wenn du eine Offenbarung von Gott hast, passt das zu dem, was die Bibel sagt, einerseits und andererseits auch immer in Kontakt mit der geistigen Leiterschaft, mit Menschen, mit denen du in Zweierschaft bist, mit denen du geistig Dinge teilst, können Hauskreisleiter sein, aber eben auch das nochmal zu prüfen. Sonst ist die Gefahr einfach da, dass man irgendwie so ein bisschen vielleicht geistig abdriftet und eben auch auf Wege geht, die vielleicht dann eben nicht richtig sind. Genau, um das nochmal zusammenzufassen, ist immer schön, ich würde gerne mit einem Zitat abschließen, immer so der Versuch, wenn man selbst das Gefühl hat, es hat jemand schon mal besser gesagt, als man das selbst sagen könnte, würde ich gerne das eben mit einem Zitat machen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch George MacDonald kennt. George MacDonald war ein bekannter schottischer Prediger und Romancier, der hat so als erster, er verband eben als erster tiefe geistige Erkenntnisse mit fantastischer Literatur. Das ist im Grunde so das große Vorbild für C.S. Lewis und seine Narnia-Bücher. C.S. Lewis selbst hat gesagt, er hat sich im Grunde nach der Lektüre von George MacDonald überhaupt erst bekehrt. So sein großes Vorbild gewesen. Oder auch für Tolkien ein ganz einflussreicher Autor eben im späten 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert hinein, vor allem im englischsprachigen Bereich. Und George MacDonald hat im Grunde autobiografischen Roman geschrieben, aus dem ich jetzt gleich eine Stelle zitieren will, eine Kindheit in Schottland, sozusagen seine eigenen Kindheitserinnerungen aufgeschrieben. Und da hat er eben einen fiktiven oder vielleicht auch wirklichen Dialog mit seinem Vater, der selbst auch Prediger war. Und da fragt der Sohn, was ist die richtige Melodie eines Menschenlebens? Und der Sohn, der Vater antwortet, der Wille Gottes, mein Sohn. Aber wie kann ein Mensch ihn erkennen? Der Vater antwortet, indem er versucht zu tun, was er davon bereits erkannt hat. Jeder Mensch hat eine andere Melodie in seinem Leben. Aber niemand kann die Melodie eines anderen für diesen finden, auch wenn er ihm vielleicht helfen kann, sie selbst zu finden. Wenn ich das nochmal durchgehe, was ist die richtige Melodie eines Menschenlebens? Der Wille Gottes, mein Sohn. Das ist so dieses Wissen, wo hat Gott mich hingestellt? Was ist die Aufgabe, die Gott für mich hat? Wo kann ich meine 5 Brote und 2 Fische rein investieren? Dann die Frage, aber wie kann ich ihn erkennen? Oft denken wir, das ist schwierig, kompliziert. Und dann der erste Satz, in dem er versucht zu tun, was er davon bereits erkannt hat. Unser Leben mit Gott ist eben ein Weg und an jeder Station eben den nächsten Schritt zu tun, das zu tun, was gerade an Erkenntnis eben da ist. Nicht, dass die Berufung so hoch zu hängen, zu sagen, okay, da möchte ich hin, aber wie komme ich dahin, indem ich den nächsten Schritt tue. Jeder Mensch hat eine andere Melodie in seinem Leben. Das kann dieser vielfältige Dienst sein, das können die verschiedenen Stellen sein, wo wir hingestellt sind. Jeder hat seine eigene Melodie und jede Melodie ist kostbar und wertvoll und wichtig. Aber niemand kann die Melodie eines anderen für diesen finden. Wenn wir erwarten würden, dass jemand anders für uns die Melodie unseres Lebens finden könnte, dann würden wir eben auf Menschen vertrauen. Und das wäre dann eben die Stelle, die ich eben aus Jeremia gelesen habe. Wer Fleisch, wer Menschen zu seinem Gott, zu seinem Götzen macht. Aber durchaus können Menschen uns helfen, unsere Melodie, unseren Weg zu finden. Das ist auch, wenn er ihm vielleicht helfen kann, sie selbst zu finden. Ja, das ist eben das, was mir heute am Herzen liegt. Dass jeder von euch eben diese Melodie des Herzens selbst findet. Dass er oder sie findet, wo hat Gott mich hingestellt? Wie kann ich in dieser Beziehung mit Gott wieder wachsen und wo ist der Punkt, wo ich meine 5 Brote und 2 Fische rein investieren kann. Herr Jesus, ich möchte beten, dass du Menschenherzen berührst, dass du wirklich Offenbarung schenkst an den Stellen, wo Menschen vielleicht das neu brauchen, wo du wirklich deinen Geist neu ausgießen willst. Ich bete, dass du das einfach jetzt gerade tust, dass du wirkst, dass du nachwirkst auch von dem, was wir besprochen haben, was auf meinem Herzen war jetzt. Und ich bete, Jesus, dass du das große Wunder tust. Wir können das nicht und wir können nur unsere 5 Brote und 2 Fische zur Verfügung stellen. Und ich bete, Herr, dass du das Wunder tust, was du auf dem Herzen hast.